Herzlich willkommen zu Steierland bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Ich bin Nora Meyer und spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Heute geht's um den Klimaschutz und ums Energiesparen. Beides ja extrem wichtig, damit Steierland auch künftig so schön und lebenswert bleibt. Aktuell sind zwei sogenannte KEM-Regionen, also sprich Klima- und Energiemodellregionen, hier tätig, nämlich das Traunviertel Alpenvorland und die Region Ennstal-Steiertal. All diese Gemeinden in diesen Regionen haben sich für ein gemeinsames Ziel entschieden, und zwar gemeinsam was fürs Klima und die Energiewende zu tun. Ja, und was jeder von uns selbst machen kann, um Energie und damit auch Geld zu sparen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen, darüber wollen wir heute reden. Ich begrüße bei mir vom Podcast-Mikro Rebecca Lederhilger und Lukas Schützenhofer von der KEM. Schön, dass ihr beide Zeit habt. Hallo.
Hallo.
Rebecca, vielleicht Ladies first, fangen wir mit dir an. Vielleicht erzählst du gleich einmal zu Beginn, was ist die KEM wirklich, was ist da für eine Idee dahinter, wie ist das Ganze entstanden?
Ja, also hallo nochmal, ich bin die Rebecca, ich freue mich auch viel, dass ich da sein darf. Und die KEM oder die Idee von der KEM ist eigentlich, die Gemeinden, wie du schon gesagt hast, wollen halt was fürs Klima und für die Energiewende da. Und dafür haben sie sich entschieden, bei diesem Programm mitzumachen. Also das ist einfach ein Programm, gefördert vom Klima- und Energiefonds. Und wir KEM-Manager sind da angestellt, dass wir einfach solche Projekte in der Region dann umsetzen oder vorantreiben oder halt initiieren oder ja immer am Ball bleiben, was das Thema betrifft. Und die Gemeinden halt bei solchen Sachen unterstützen.
Wie viele Gemeinden sind aktuell, Lukas, dabei insgesamt? Das sind ja zwei Regionen, haben wir gerade gehört. Wie viele sind es denn insgesamt?
Genau, also bei uns sind es 21 und bei der Rebecca sind es, glaube ich, 11.
Ja. Mhm, okay. Und die Gemeinden sind aktiv zugekommen auf euch und haben gesagt, hey, wir wollen da dabei sein, oder wie funktioniert das eigentlich?
Nein, die wollen einfach nur Geld von uns. Ich meine, es sieht so in ein Eigenmittel ein und es kommt halt Geld vom Klima- und Energiefonds und wir schauen halt, wie wir das gemeinsam mit den Gemeinden optimal in der Region halt investieren.
Klimaschutz, Energiesparen, ich meine, das Thema pressiert. Ja, einerseits Klimaschutz, wir sehen jeden Tag, was das Klima oder wie sich das Klima verändert. Wir sehen es in dem Sommer, es war ganz ein schräger Sommer. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, der Juli war komplett komisch. Jetzt wird es ein bisschen besser noch, hat man das Gefühl, aber es ist letztendlich nicht mehr so, wie es früher war. Also man merkt das ja auch. Man merkt das auch in der Region Steierland. Was ist denn das langfristige Ziel von den KEM-Regionen?
100% erneuerbare Energie. Also das heißt, dass Österreich unabhängig wird von Öl- und Erdgasimporte, Kohle auch, aber da sind wir eh schon quasi fast unabhängig. Und ich selber zum Beispiel gebe seit 8 Jahren keinen Cent mehr für Diesel, Benzin, Heizöl, Erdgas oder irgendwas aus. Ich will nicht damit sagen, wie super das ich nicht bin, ich will nur sagen, wenn ich das kann, können das andere auch. Und das, im Umkehrschluss bleibt halt das ganze Geld, was ich für Energie ausgebe in Österreich, das fördert wieder heimische Unternehmen. Natürlich sagen wir wieder, ja, geht dann viel nach China und so, aber das ist nicht zwangsläufig so. Also ich konnte so viele Firmen aus der Region erwähnen, die da halt produzieren, was da Arbeitsplätze und Wertschöpfung sichern. Zum Beispiel auch so ein cooles Beispiel ist in Garsten, da gibt es die Firma HPW, die produziert dort am ehemaligen Berglandmilchstandort Flachdrähte, was in Elektromotoren verbaut worden ist, zum Beispiel BMW jetzt, den BMW Werk Steyr macht. Und das ist einer von den Marktführern und exportiert weltweit HPW. Oder Wärmepumpen werden auch in Steyr von der Firma Solarfocus hergestellt, ist eine von den allereffizientesten am Markt. Also es gibt so viele coole Firmen, da könnt ihr euch eine Liste mit, weiß nicht wie viel, vorstellen. Ja. Mhm. Also es tut sich viel in Steyr aus.
Ja, schön, ist ja gut. Was mir jetzt, ich würde da gerne einhaken bei dir selber, ja, weil du hast ja gerade gesagt, du gibst quasi seit 8 Jahren da keinen Cent mehr aus. Wie machst du das? Erzähl uns kurz, wie schaut dein Alltagsleben dann aus, dass ja das funktioniert?
Genau, also eins muss ich noch vorwegnehmen. Zur Einleitung muss ich noch ergänzen. Du hast eben gesagt, Klimaschutz und Energiesparen, aber Energiesparen ist teilweise negativ behaftet, Klimaschutz teilweise auch. Und gerade Unternehmer wollen nicht reduzieren. Deswegen ist eine viel positivere Erzählung, wenn man sagt, null CO2-Emissionen. Also quasi, wenn man das einmal mit Unternehmern genauer bespricht, sind sie viel mehr begeistert dafür. Aber wenn man jetzt kann ich reduzieren, das ist so, ja. Also das nur als kleine Gänze, kann man vielleicht noch vertiefen. Aber warte mal, die Frage war jetzt.
Genau, also mich würde interessieren und ich glaube die Hörer und Hörerinnen, wenn man das hört, okay, ich habe kein Cent mehr ausgegeben für diese Dinge. Was machst du und können wir uns da ein Beispiel nehmen? Wie funktioniert das in deinem Alltagsleben?
Genau, also ich glaube für die meisten wäre das so jetzt auch schon möglich, für alle noch nicht. Aber ich habe es jetzt so gemacht, damals, wie mein altes Dieselauto schon langsam kaputt worden ist, habe ich mir überlegt, okay, kaufe ich mir wieder ein Stinkerauto oder kaufe ich mir ein Elektroauto, auch wenn es noch nicht perfekt ist, auch wenn ich nicht gewusst habe, wie lange halten die Akkus, wie umweltfreundlich sind sie wirklich, wie ist denn die Reichweite in der Praxis, habe ich es nicht gewusst. Aber ich habe mir einfach auch viel haben, ein gebrauchtes französisches Elektroauto gekauft. Das fährt immer noch, das habe jetzt meine Eltern weiterverkauft. Ich habe jetzt reichweitenstärkeres deutsches E-Auto gekauft. Und ja, und ich habe einfach überlegt, auch wenn das E-Auto nicht billiger war, ich habe mir zwar Steuern gespart, weil die Versicherung auch günstiger war, die motorbezogene Versicherungssteuer und so weiter. Und der Strom ist viel billiger wie Sprit, aber unterm Strich habe ich mir nichts gespart, weil ich Batteriemiete zahlt, was ich jetzt nicht mehr zahle. Aber damals habe ich es zahlt als Sicherheit, weil ich mir nicht sicher war, wie lange halten die Batterien. Und ich habe, wie gesagt, das gleiche Geld ungefähr zahlt pro Monat fürs Auto. Aber mir war einfach das Wert, okay, lenke den Geldstrom Richtung Saudi-Arabien, Russland, was weiß ich, irgendwo hin. Und auch islamischer Staat, so Terrororganisationen, finanzieren sie auch mit Öl. Und, oder lenke den Geldstrom um und bleibt das Geld in Österreich für die Energie. Und das Geld fließt auch dann nur in Batterieentwicklung, dass das auch besser wird. Weil auch wenn es jetzt nicht gleich am Anfang perfekt ist, man muss irgendwo anfangen. Und das ganze Leben ist unvollkommen. Keiner ist perfekt, keiner hat das perfekte Leben. Aber irgendwo muss man anfangen. Und auf jeden Fall, E-Autos sind nicht perfekt, sind nie so umweltfreundlich wie ein Zug oder ein Rall, das werden sie nie sein. Aber sie sind nicht das geringere Übel im Vergleich zum Diesel- oder Benzinauto.
Aber mich würde jetzt noch weiter interessieren, jetzt hast du ja nur vom Auto gesprochen. Gibt es andere Dinge, die du umsetzt?
Genau, so wie ich aufgewachsen bin, ich bin auf einem Bahnhof aufgewachsen und da haben wir seit immer eigentlich schon mit Holz geheizt aus dem eigenen Wald, wo jetzt dann gewundert haben wir dann eine Wärmepumpen gehabt. Wärmepumpen sehen auch manchmal als Stromheizung, aber das ist eigentlich auch nicht richtig, weil wenn man sagt, eine Wärmepumpe ist eine Stromheizung, müsste man sagen, eine Gasheizung ist auch eine Stromheizung oder Ölheizung, weil keine Heizung funktioniert ohne Strom, keine klassische Zentralheizung.
Okay, wir haben jetzt beim Lukas schon einige Dinge gehört, die er in der Praxis auch versucht umzusetzen. Jetzt sind wir noch gar nicht so auf die Keimregionen eingegangen. Mich würde es aber jetzt trotzdem, weil wir gerade beim Persönlichen sind, interessieren, auch dich gleich zu fragen, Rebecca. Wie lebst du dann privat oder was versuchst du privat umzusetzen?
Ja, also der Lukas ist natürlich so ein Vorzeigebeispiel. Bei mir ist das nicht so ausgeprägt, würde ich mal meinen. Also ich fahre zum Beispiel kein Elektroauto. Aber was mir halt wichtig ist, also so wie es der Lukas halt schon lebt, ist, er hat ja gesagt, das ist jetzt für viele schon möglich, aber halt nicht für alle. Und das Ziel oder auch von der CAM oder auch von mir ist halt, dass das für alle nicht nur möglich ist, sondern dass das eigentlich selbstverständlich ist. Also weil nicht jeder hat halt auch die Lust, dass er sich da so viel damit beschäftigt, sondern es soll halt einfach die Norm sein und an dem arbeiten wir ja auch irgendwie. Und zu mir ja, umweltbewusstes Leben, wo es halt möglich ist und wo es halt möglichst wenig Einschränkungen macht, so im Alltag, so dass es halt ja, so mainstreamfähig wie möglich ist.
Aber wie schaut das dann aus? Also wo achtest du auf die Umwelt?
Ja, zum Beispiel halt beim Einkaufen, also saisonale, regionale Produkte kaufen oder halt im besten Fall selber aus dem Garten produzieren. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Gemeinschaftsgarten angelegt mit die Leute aus meinem Haus, also drei Parteien. Und das hat einen sozialen Aspekt, dass wir da gemeinsam arbeiten und auch die Lebensmittel, man tauscht sie aus und man verkocht es gemeinsam zum Beispiel. Ansonsten ja, halt Radfahren, wenn es halt lustig ist und ja, viel mit dem Zug reisen zum Beispiel, Klimaticket nutzen und einfach solche Angebote, die eigentlich meine Lebensqualität steigern, sage ich mal, die finde ich gut.
Du hast jetzt einen wichtigen Punkt auch angesprochen, weil ich glaube, es geht bei dem Ganzen auch viel um das eben, inwiefern lässt es sich leicht ins Leben integrieren, in den Alltag, weil sonst hat man einfach auch keine Lust, dass man das dann umsetzt. Ja? Ich glaube, da ist einfach auch wichtig, dass man, ja, dass das eben möglich ist und da haben wir trotzdem viele Herausforderungen, weil du hast jetzt den Zug angesprochen.
wenn man mitten am Land ist, ist es halt irgendwie schwierig, dass man dann mit dem Zug von A nach B kommt und man ist halt dann wieder aufs Auto angewiesen. Aber das sind halt so lauter Dinge, ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich Stunden sprechen. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne mal trotzdem nochmal auf die CAM an sich eingehen. Vielleicht könnt ihr mir da ein, zwei Beispiele sagen, wo ihr da gerade aktuell am dahinter seid, was wird denn gerade umgesetzt?
Dann würde ich, weil es gerade zur vorigen Frage passt, das Thema Carsharing erwähnen. Weil, genau, also wir haben am Land, also bei uns in der Region kann ich auf jeden Fall sagen, ausbaufähige öffentliche Verkehrsanbindungen, würde ich mal sagen. Und, aber die Frage ist auch, ob man das nicht so viel mehr ausbauen soll, weil wir so zersiedelt sind. Also, und da ist dann oft halt der Umstieg auf eine effizientere Antriebstechnologie, weil Elektroauto ist ja 3- bis 4-mal effizienter als ein Verbrennungsmotor. Und man kann es, unter Strom ist mehr erneuerbar als der Diesel. Und das Zweite ist, wer sich halt kein Auto leisten kann oder will, kein zweites oder drittes Auto, wenn jetzt der Familie finanzielle Engpässe hat, ist eben eventuell Carsharing eine Lösung. Und da haben wir von der CAM aus ein paar Standorte initiiert. Und Rebecca und ich, wir haben auch zum Beispiel mal unsere Privatautos ins private Carsharing gestellt.
Okay.
Als Ergänzung zu dem Öffentlichen, was von den Gemeinden mittragen wird. Das, ich muss das vorher wegen relativieren, was ich gesagt habe, mit Gemeinden nur wegen Geld. Also wir machen schon wegen Klimaschutz auch. Aber es muss halt beides zusammenpassen, weil zum Beispiel in Kremsmünster gibt es ein Carsharing, in Bad Hall gibt es eins, in Ternberg. Also es gibt ein paar Gemeinden in der Region, wo es ein öffentliches Carsharing gibt. Und das kann halt so eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr oder zum eigenen Auto sein, mit dem halt trotzdem überall hinkommt, auch bei uns am Land.
Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel nur jetzt ein Projekt gestartet über zwei Bezirke oder halt eigentlich drei CAM-Regionen, wo es ums Thema Vorbeugen gegen Energiearmut geht. Da sind wir beide involviert und unser dritter aus dem Bezirk Kirchdorf auch. Und da machen wir gemeinsam mit der Caritas ein neues Beratungs- oder Workshop-Angebot für Leute in organisierte Unterkünfte, die kurz davor stehen, in eine eigene Wohnung zu ziehen, und dass man die vorbereiten kann auf, was kommt auf sie zu in der eigenen Wohnung hinsichtlich Energiekosten oder worauf muss man achten bei der Wohnungsauswahl und solche Themen, wo man da, und auch verknüpft mit regionalen Angeboten wie Carsharing oder so, wo man sich auch wieder was sparen kann und gleichzeitig umweltbewusst erlebt. Das ist gerade im Entstehen, das läuft jetzt 2 Jahre und da werden wir dann in unserer Region pilothaft starten und wenn es gut läuft, wird das auch dann österreichweit wahrscheinlich ausgerollt, zum Beispiel.
Mhm. Sehr cool. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal aufs Thema Energiesparen eingehen, Umweltschützen eingehen. Es gibt ja da auch viele, wie soll ich sagen, Vorurteile einerseits, andererseits gibt es dann immer wieder Einwände, zahlt sich das überhaupt aus oder ist das dann eh Augenauswischerei, weil was kann ich als einzelne Person da schon groß beitragen? Ne? Letztendlich gibt es, wie wir wissen, Russland, es gibt den Herrn Trump, ich bin ein Mini-Fisch im Ozean, ja. Ist das Denken berechtigt, Lukas, oder sagst du, ja, das, man, du hast vorher gesagt, jeder kann was beitragen, ja?
Das Denken ist auf jeden Fall legitim und viel oder die meisten denken so. Aber der ökologische Fußabdruck ist gezielt auch vom Ölkonzern BP damals gepusht worden, um die Verantwortung weg von den systemischen Änderungen, die notwendig wären, dass man quasi das Steuersystem so anpasst, dass automatisch die umweltfreundlichere Variante, die leistbarere ist für den Otto-Normalverbraucher, für die kleine Bürgerin. Und das ist ein großer Öl- und Gaslobby-Erfolg, dass wir glauben, wir müssen das allein machen. Dass wir immer nur vorrangig in ökologischen Fußabdruck denken, wenn es um das Thema geht und das, was wir ändern müssen, das ist ein großer Öllobby-Erfolg. Und das positive Gegenstück wäre, erstens einmal, es gibt erneuerbare Energie im Überfluss. Wir brauchen kein Öl und kein Gas und keine Kohle. In 10 Jahren wird mich jeder verstehen, der mit das jetzt sagen hört. Also ich würde sagen, den größten Effekt, den man hat, wenn man sich nicht auf Fußabdruck, sondern auf Handabdruck konzentriert. Und Handabdruck ist zum Beispiel, wenn man jetzt einen Beitrag leistet und schaut, dass wir ein Steuersystem schaffen, das automatisch eine Wärmepumpe finanziell attraktiver macht als eine Öl- oder Gasheizung. Oder das halt Carsharing attraktiver macht als anders und so weiter. Also, oder dass einfach öffentlicher Verkehr günstiger ist. Und es wird uns auch oft eingeredet, dass erneuerbare Energien keinen Sinn machen, weil sie halt irgendwie so viel Förderungen brauchen oder teuer sind oder auch nicht umweltfreundlicher sind. Aber das ist eben der größte Blödsinn überhaupt. Zum Beispiel Deutschland versorgt sich schon zu 50-60% mit erneuerbarer Energie. Der Großteil, also obwohl die nur 3% Wasserkraft haben. Mhm. In Österreich sind wir schon jetzt zu der Jahreszeit sind wir bei praktisch 100% erneuerbarer Energie beim Strom. Also es gibt so viele Erfolge und der billigste Strom ist nämlich auch kommt von Sonne und Wind und Wasser. Also das ist billiger als Gas. Warum ist die Inflation der letzten Jahre überhaupt entstanden? Der Grund war Erdgas. Weil der Marktpreis von Erdgas hat sich vervielfacht. Durch das ist wegen dem Merit-Order-Effekt, wegen der Gaskraftwerke, der Strompreis gestiegen. Jede Firma braucht Strom, das heißt auch die Produkte sind gestiegen. Dann sind die Gehälter gestiegen, was wieder die Wettbewerbsfähigkeit von den Firmen beeinträchtigt, weil es teurer ist im internationalen Wettbewerb. Also der Auslöser ist im Endeffekt die fossile Erdgasabhängigkeit gewesen, also der Auslöser von der Inflation. Mhm. Und da müssen wir wegkommen. Und es gibt sogar manche Politiker in Deutschland zum Beispiel, die fordern Windräder abreißen. Aber wer sowas sagt, der handelt nur im Interesse von Kriegstreibern wie Putin oder andere, weil der größte Teil von den 50-60% Strom aus erneuerbarer Energie, den Deutschland produziert, kommt von Windkraft. Weil Wind genau im Winter am meisten geht und im Winter haben wir den höchsten Stromverbrauch. Und deswegen ersetzt speziell Windstrom besonders viel Erdgas. Nämlich auch mit Wärmepumpen, weil man hört es nämlich auch in der Wärme, aber auch in der Industrie, weil es gibt da Groß- und Hochtemperatur-Wärmepumpen, mit denen man Prozesswärme herstellen kann. Da gibt es ja schon super Beispiele, die in einer kommt, wenn wir die Zeit hätten, aber ich glaube, wir müssen es mal kurz halten. Auf jeden Fall, es ist möglich und es macht ja wirtschaftlich Sinn. Und letzter Punkt noch, also im Jahr 2022 hat laut Internationalen Währungsfonds die ganze fossile Branche, also ohne Kohle, nur Öl und Gas, 1,03 Billionen Dollar Gewinn gemacht. Und im gleichen Zeitraum, im gleichen Jahr 2022, haben sie Förderungen aus Steuergeld von 1,327 Billionen gekriegt. Das heißt, wenn die fossile Energiebranche nur von Öl und Gas keine Förderungen mehr kriegen würde, würden die schon Verluste machen, heute schon. Und in 10 Jahren schaut das nur mehr Ärger aus. Also, weil die halt andere Geschäftsmodelle, die massiv subventioniert werden weltweit. Da sind aber bei den Billionen sind noch nicht einmal die impliziten Förderungen dabei, wie Dieselprivileg und sowas, so Steuerbegünstigungen sind, dann sind es über 7 Billionen Dollar weltweit, was laut Internationalen Währungsfonds die Öl- und Gasbranche allein Subventionen kriegt. 7 Billionen Förderung, 1 Billion Gewinn. Also die würden schon jetzt bankrott sein. Also sie zerstören die Natur. Es wird immer so einseitig nur auf Windkraft zum Beispiel hinweg. Das ist jetzt der Lieblingsopfer, gerade Windkraft. Natürlich, Windkraft ist nicht perfekt. Aber wenn man anschaut, wie viele Fische im Kühlwasser von Kohlekraftwerken sterben, wie viele Fische im Kühlwasser von Atomkraftwerken sterben, und vor allem, wie groß der Schaden an der Natur durch Dürre ist, durch ausgetrocknete Feuchtgebiete, Gewässer, durch Waldbrände, was halt zu überwiegend zu 80% von fossilen Brennstoffen durch die Klimakrise ausgelöst worden ist, ist eindeutig klar, was eigentlich zum Tun wäre. Nur leider haben wir halt zu lang auf die falschen Leute gehorcht.
Ja, aber letztendlich, wie realistisch siehst du das? Weil du immer redest jetzt von in den nächsten, also in 10 Jahren schaut es anders aus. Glaubst du wirklich, dass in 10 Jahren anders ausschaut?
Genau, das ist eben das. Ja. Also jetzt wirkt es nur, und das ist immer die Reaktion, was ich, ja. Also irgendwas in der Richtung, so dass man es nicht sich vorstellen kann, weil der Mensch tut sich schwer, mit exponentiellen Wachstum sich vorzustellen. Aber es wachsen gerade folgende Technologien exponentiell schnell weltweit. Batteriespeicher massiv, Photovoltaik massiv und Windkraft auch nicht ganz so extrem wie Speicher und Photovoltaik, aber auch Windkraft wächst massiv. Und die Technologien, Photovoltaik und Windkraft, sind jetzt schon die billigste Stromquelle. Und nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wird erneuerbare Energie weltweit mehr Strom erzeugen als Kohle. Weil für Entwicklungsländer haben wir nur Kohle, aber es wird einfach viel mehr neu. Also, und jetzt der letzte Punkt zu dem noch. Die neu zugebaute Kapazität ist weltweit, auch in Amerika, trotz an Öllobbyisten Trump, zu 80-90% erneuerbar. da wird nichts an Kohle und Atom gebaut, da wird viel geredet, aber wenn man jetzt wirklich auf die Zahlen schaut, wird weltweit überall 80-90% erneuerbare Energie gebaut. Großteils Photovoltaik und dann noch Wind.
Ja, also wir sind jetzt da sehr auf die Weltbühne abgedriftet. Ich würde jetzt trotzdem nur mal zurück in die Region Steierland kommen und zurück auf jeden Einzelnen von uns. Wir haben es ja eh schon ein bisschen angesprochen. Was macht ihr beide? Stichwort Energiesparen, Stichwort Umweltschützen. Rebecca, vielleicht hast du auch wirklich Tipps, was kann jeder von uns ab heute tun in den eigenen vier Wänden?
Ja, genau. Also ich finde halt, ja, jeder kann natürlich was beitragen und man soll halt mit Sachen starten, die nicht einschränken. Also Klimaschutz oder Umweltschutz soll ja nicht irgendwie mit Verbote oder du darfst das nicht oder du musst so und so machen, sondern einfach was einen persönlich, ja, vielleicht sogar die Lebensqualität steigert. Ob das jetzt ist, dass man vielleicht einmal das Auto stehen lässt und einmal wo zu Fuß geht, was ja auch gut für die Gesundheit ist. Oder ich schaue mir vielleicht einmal meinen Stromvertrag an und ich kann vielleicht auf einen Ökostromtarif umsteigen, so wie der Lukas vorher gesagt hat, ne, dass man das Geld einfach in die Sachen steckt. Und also zur Selbstwirksamkeit vielleicht, weil es ist natürlich voll der mini kleine Anteil, aber die Pro-Kopf-Emissionen zum Beispiel sind halt schon bei uns in Europa viel höher als im globalen Durchschnitt. Und so gesehen macht es, glaube ich, schon Sinn, dass auch jeder bei sich einmal irgendwo aussetzt.
Lukas, du hast vorhin schon ein paar Leuchtturmprojekte quasi in der Region angesprochen, unternehmensseitig, ja. Vielleicht, dass du uns noch 2, 3 Beispiele gibst, wo du sagst, hey, die sind definitiv am richtigen Weg.
Passt. 3 Beispiele. Vorher ganz kurz noch. Ich habe vorher gesagt, Energiesparen ist eigentlich nicht sinnvoll. Was sinnvoll ist, ist Energieeffizienz und erneuerbare Energieausbau. Was meine ich damit? Energiesparen war zum Beispiel, wenn ich ein Energiespartraining für mein Dieselauto mache und schaue, dass ich 2-3% Sprit einspare. Das ist eh lieb und auch wichtig und gut. Und das ist so der Turbo, den man zünden kann, wenn man schnell Einsparungen machen kann, wenn man jetzt selber nur ein Verbrennerauto hat und schnell einsparen möchte. Aber den Löwenanteil, die 80-90% der Einsparung, werden wir nicht mit Energiesparen und Verhaltensänderung schaffen, das ist so der Turbo, wie gesagt, sondern mit Umstellung auf erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Weil statt wegen meinem Elektroauto, wo der E-Motor 3-4-mal effizienter ist und jetzt auf 100% erneuerbare Energie ist, bin ich jetzt von vorher Diesel, aber nicht eingespart hätte mit Spritspartraining, trotzdem noch einige Liter im Jahr, auf null herunter. Das meine ich damit. Und selber bei Öl- und Gasheizung kann man auch Raumtemperatur runter und das Mögliche. Aber wenn ich Öl- und Gasheizung habe, verbrenne ich trotzdem Öl und Gas. Und schädigt unsere Industrie, weil unsere Industrie braucht das Gas teilweise nur, weil da ist Gas nur alternativlos. In manchen Sachen, es geht trotzdem auch dort 100% erneuerbar bald. Oder auch jetzt schon ein anderes Thema. Aber mit Heizen geht es jetzt schon viel billiger und man kann auch kühlen mit Wärmepumpen, was ein Zusatznutzen ist. Also, und in dem Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Ausbauen haben wir so viele coole Firmen. Und zwar folgende. Gebäudedämmung, zum Beispiel Wolfinger Dämmzellulose in Schiedlberg, die machen als Recyclingmaterial Zellulose-Dämmung für Gebäude. Dann die Firma HPW in Garsten, was die Flachdrähte, die Isolierten macht, die E-Motoren nur mehr effizienter machen. Und eben BMW zum Beispiel baut E-Motoren in Steyr, aber auch Dieselmotoren. Und das Coole ist an BMW, die haben 100% erneuerbare Energie in der Produktion. Die sind komplett unabhängig von Erdgas schon. Also Biomasse aus der Region, mit dem machen sie die Wärme. Und Strom 100% erneuerbar. Firma Solarfocus, was Pelletsheizungen in Dittach herstellt, was Wärmepumpen in der Nähe von Steyr herstellt, was Sonnenkollektoren, Solarthermie herstellt, aber auch PV-Anlagen macht. Dann hat die Enzkraftwerke sind ja erzeugen so viel Strom, mehr als unsere Region überhaupt brauchen kann. Das wird dann exportiert, sage ich mal, nach Linz, zur Föst und so weiter. Also wir haben echt coole Energieunternehmen. Dann, weil es ein Steierland ist, erwähne ich die aus Kirchdorf nicht, aber da gibt es auch noch so viel coole, weil da geht ja unser Chem auch noch weiter. Von kurz vielleicht noch Fronius oder kennt ja jeder, was Ladestationen machen, Wechselrichter und so weiter, Warmwasser oder Firma MyPV ist auch wieder in Steierland. Warmwasser als Überschuss, Strom von Photovoltaik. Dann Danner Wasserkraft, zum Beispiel in Bettenbach, macht Wasserturbinen, die werden auch da hergestellt, ganz kleine, große, alles Mögliche. Oder die Firma SKF oder NKE, die sind Zulieferer für die Windkraftbranche, was quasi die Kugel- und Wälzlager machen. Also wir haben so viele Tier-1-Produzenten oder auch halt Zulieferbetriebe für die effiziente oder erneuerbare Branche.
Also es gibt schon sehr, sehr viele tolle Ansätze und wir können jeder auch sofort jeden Tag privat ein bisschen ansetzen. Es gibt tolle Firmen in der Region Steierland, die das schon tun und ihr trägt natürlich mit den Chem-Regionen da auch wesentlich dazu bei. Vielen Dank, Lukas, vielen Dank, Rebecca, für diese Einblicke. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang da philosophieren drüber, vom bis. Wir haben leider nicht so viel Zeit im Podcast. Danke, dass ihr euch trotzdem Zeit genommen habt. Wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, noch Fragen habt an Lukas Schützenhofer oder Rebecca Lederhilger, die Kontaktdaten der Klima- und Energiemodellregionen stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Und die nächste Folge unseres Steierland Bahnbrechen Podcasts hört ihr dann wieder, wie gewohnt, in einem Monat. So long, rock on!